Der Titel der heutigen Predigt heißt, wie Josua schon gesagt hat, das Evangelium Leben. Den Text, den wir heute gemeinsam anschauen werden, ist ein Text, der mich persönlich immer wieder extrem herausfordert. Es ist ein Text, der mir immer wieder zeigt, wie unvollkommen das ich noch bin und wie fest ich Jesus eigentlich noch nötig habe. Er zeigt mir, was es bedeutet, das Evangelium zu leben und wie ich immer wieder, wenn ich strauchle, erneut auf Gottes Vergebung angewiesen bin. Ein Teil des Evangeliums ist es auch, dass wir zurück auf unser Leben schauen. Schauen, wo kommen wir her, wer sind wir, und sehen, wir sind Sünder vor Gott. Wir kehren um zu Gott und dann dürfen wir in die Zukunft schauen. Wir haben eine Hoffnung, wir dürfen das ewige Leben haben und zu Gott hingehen. Und das eignet sich doch ganz besonders für den Jahresabschluss. Wir schauen zurück auf ein Jahr, wo vielleicht einiges ganz gut war und in anderen Punkten haben wir vielleicht völlig daneben gehauen. Da ging es so richtig in die Hosen. Wir schauen aber auch auf ein Jahr, das kommen wird, das Jahr 2024, mit all den Hoffnungen, die wir für dieses Jahr haben, vielleicht aber auch mit all den Nöten, die wir bereits jetzt schon sehen, die auf uns zukommen und die uns auch ängstigen. Und da ist das Evangelium ganz besonders wichtig, dass wir das Evangelium im Zentrum haben. Wir wollen jetzt gemeinsam den Text lesen aus Römer 12, die Verse 17 bis 21. Hier steht: Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Die ersten beiden Verse, die sind eigentlich sehr einfach. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Können wir fast nicht falsch verstehen. Das ist ein ganz simpler Auftrag. Simple Aufträge, die haben es manchmal ziemlich in sich. Böses nicht mit Bösem vergelten bedeutet, mir ist Böses widerfahren. Und da kommen dann ganz schnell mein Stolz und meine Emotionen, die sich diesem Auftrag so in den Weg stellen wollen. Dem zeige ich's. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das schon gedacht habe, aber ich vermute nicht. Das ist so eine Aussage, die dann automatisch in uns hochkommt. Vielleicht machen wir einfach die Faust im Sack, grummeln vor uns hin und pflegen unsere Wut in unserem Herzen. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Die Bibel geht hier noch viel weiter. Sie sagt nicht nur, wir sollen Böses nicht mit Bösem vergelten. Sie sagt nicht nur, wir sollen etwas unterlassen, sondern sie sollen auch etwas tun. Wir sollen ehrbar handeln. Wir sollen das zum Ausdruck bringen, was eigentlich in unserem Herzen sein sollte. Es ist also nicht nur ein Heucheln von Gesten unserem Nächsten gegenüber, der mir vielleicht Böses getan hat, sondern es ist vielmehr ein Ausdruck einer inneren Haltung, diesen Ausdruck, ich will dem gegenüber ehrbar handeln, der mir Böses getan hat. Und wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen im Frieden. Meine Eltern, die haben mir immer gesagt, es braucht zwei zum Streiten. Meistens stimmt das auch. Paulus sagt hier so viel an euch ist. Manchmal, da sind wir in Situationen, da können wir nichts tun. Da sind es nicht zwei, die streiten, sondern da ist es jemand, der hat etwas gegen uns und wir können nichts dagegen machen. Auch wenn wir mit diesen Menschen im Frieden leben wollen, es geht nicht. Paulus, der hier diesen Brief schreibt, der hat das am eigenen Leib sehr stark erlebt. Er wurde 5-mal mit 39 Hieben geschlagen, er wurde 3-mal ausgepeitscht und er wurde sogar 1-mal gesteinigt. Und zwar einzig aus dem Grund, dass er das Evangelium erzählt hat. Solchen Menschen, die so an uns handeln, nun ehrbar gegenüberzutreten und sie als ehrbare Menschen anschauen, ist etwas, das für uns als Menschen eigentlich unmöglich ist. Wir gelangen an unsere Grenzen. Mir kommt da zum Beispiel eine Frau in den Sinn, die hatte als Kind eine ganz schwere Schulzeit. Als sie nach den Sommerferien in die Schule kam, hat die ganze Klasse sie angeschwiegen. Niemand hat mehr mit ihr ein Wort gewechselt. Sie wurde einfach ignoriert. Sie weiß bis heute nicht, was der Auslöser gewesen ist. Sie stand einfach vor einer Wand und hat gelitten. Sie konnte nichts tun. Sie war dem ausgeliefert und durfte dann Gott sei Dank die Klasse wechseln oder die Klasse wiederholen. Und plötzlich hat sich alles wieder geändert. Oder ich hatte mal einen Mitarbeiter, da bin ich immer wieder an meine Grenzen gestoßen. Dieser Mitarbeiter war eifersüchtig auf mich wegen der Position, die ich innehatte im Geschäft. Er hat ganz offen gesagt, ich bin besser geeignet als du. Und er hat hinter meinem Rücken mobil gemacht gegen mich. Egal, was ich getan habe, ich lag immer falsch. Und in meiner Position hatte ich dann auch noch die Aufgabe, seine Anlagen zu prüfen und ihn zu kritisieren, wenn es nicht gut ging. Ich konnte es nicht recht tun. Es war sehr schwierig für mich. Eine Person, die hat das ganz extrem erlebt, oder besser gesagt, am extremsten von allen. Und das ist Jesus. Jesus wurde unschuldig gekreuzigt. Niemand konnte ihm eine Sünde nachweisen. Wenn ich an mich denke und an diesen Mitarbeiter, dann muss ich sagen, ja, ich habe auch Fehler gemacht. Bei Jesus können wir das nicht sagen. Bei Jesus, er ist die Person, wenn wir auf die schauen, können wir sagen, und der hat ganz sicher keine Schuld an dem, was ihm getan wurde. In Jesaja 53, Vers 7 lesen wir dann, wie die mit dem umgegangen ist, wie diese Menschen mit ihm umgehen. Ist eine Voraussage auf das, was Jesus tun wird. Wir lesen, dass er den Mund nicht aufgetan hat. Er hat alles voll Demut ertragen. Er ist wie das Lamm zum Schlachter gegangen und hat es hingenommen. Jesus hätte ohne Probleme zu einem Gegenangriff starten können. Er war Gott oder er ist Gott, auch heute noch. Aber er hat es nicht getan. In Jesus sehen wir, was es bedeutet, ehrbar zu handeln. Was heißt das für mich heute? Die Person, die mir zu Leide tut, sollen sich sie anschreien? Nein. Soll ich möglichst allen anderen erzählen und sie warnen, was diese Person Böses getan hat? Man sagt dem auch lästern? Nein. Soll ich vielleicht alle meine Geschwister dazu auffordern, für diese Person zu beten und möglichst noch im Detail erklären, was sie alles Falsches gemacht hat? Man sagt am Gebetsanliegen austauschen, man kann auch sagen, fromme Art des Lästerns. Nein, denn all das ist Böses mit Bösem vergelten. Wenn ich über jemanden lästere, vergelte ich Böses mit Bösem. Oder die andere Variante ist, nein, ich tue das ganz sicher nicht, was der getan hat, sonst bin ich ja auch nicht besser. Ich lasse ihn links liegen, den kann ich ignorieren. Der interessiert mich nicht. Zum Glück bin ich nicht so wie der. Und dann erheben wir uns auf ein hohes Ross. Wir machen uns dem anderen gegenüber moralisch überhebend, wir sind besser als der. Nur haben wir da ein Problem, wenn wir dann auf Jesus schauen, versagen wir trotzdem. Ja, vielleicht sind wir in dieser Situation nicht ganz so schlimm. Aber verglichen mit Jesus steht es genau gleich um uns. Wäre es nicht vielmehr meine Aufgabe, auch wenn es mir sehr schwer fällt, einem eifersüchtigen Mitarbeiter in Liebe zu begegnen, freundlich zu sein zu ihm, auch wenn er es mir gegenüber nicht gut meint, ihn als ehrbaren Menschen anschauen, gut über ihn zu reden, wo wir das können, und dann über das Schlechte schweigen oder nur ganz gezielt, zum Beispiel mit dem Chef, wo man darüber reden muss, sprechen, aber nicht noch allen anderen erzählen, was das für ein Mensch ist. Oder in der Schule, wenn man gemobbt wird, wäre es vielleicht dran, für diese Kinder zu beten, sie zu segnen, dass sie umkehren können. Wäre es vielleicht auch dran, zum Beispiel einen nörgelnden Partner nicht mit Frust, sondern mit Liebe zu begegnen. Weil manchmal geschehen solche Situationen ganz auch im kleinen Zuhause. Wir in der Schweiz, wir leben zum Glück nicht in einem Land, wo wir systematisch verfolgt werden. Aber jeder von uns kennt Situationen, wo ihm das Leben schwer gemacht wird, wo er nichts machen kann, wo man merkt, ich stehe auf einem verlorenen Posten. Da haben wir wie zwei Verantwortungen. Die passive Verantwortung, passiv natürlich in Anführungs- und Schlusszeichen, es ist etwas, das wir nicht tun. Wir vergelten nicht das Böse mit dem Bösen. Und eine aktive Verantwortung ist, wir prüfen uns selbst. Wir schauen, sind wir mitschuldig an diesem Unfrieden? Denn so viel an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Es ist immer ganz einfach zu sagen, der andere ist schuld. Es ist sehr viel schwerer zu sagen, ja, der andere ist schuld, aber ich bin nicht unschuldig. Und zu dem zu stehen, um Vergebung zu bitten. Und an dieser Stelle, da muss ich sagen, ja, ich versage immer wieder. Manchmal merke ich es früher, manchmal brauche ich, dass mich jemand aufmerksam macht darüber. Hey, du redest nur noch negativ über diese Person. Was läuft? Da bin ich meiner Frau sehr dankbar. Sie ist mir immer eine unangenehme Hilfestellung. Gott lässt uns in dem aber nicht alleine. Gott gibt uns eine Hilfestellung und die kommt jetzt im nächsten Vers, Vers 19. Hier lesen wir: Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Als ich diesen Text das erste Mal gelesen habe, da bin ich über diese Aussage gestolpert. Was sieht diese Aussage hier verloren in einem Text, wo es doch um den Frieden geht, um das Miteinander? Warum bringt Paulus hier plötzlich die Rache von Gott? Warum kommt er mit dieser Aussage? Und wenn man den Text genau anschaut, dann merken wir, in dieser Aussage haben wir die Hilfe, die wir benötigen, um anderen Menschen in Liebe zu begegnen. Das möchte ich jetzt ein bisschen erläutern. Gerade wenn es schlimm um uns steht, wenn jemand uns wirklich Böses will, wer hat nicht schon gesagt, das ist ungerecht? Das darf der doch nicht. So kann man doch nicht mit mir umgehen. Was soll das eigentlich? Und manchmal, da ist das etwas einfach ein Gedanke, der nagt in unserem Herzen. Manchmal kommt es so, wie ich es gerade gesagt habe, ganz laut über unsere Lippen. Das ist doch ungerecht. Und je nachdem, ist es das auch? Ist es wirklich ungerecht? Und jetzt kommt Paulus und sagt, rächt euch nicht selbst. Mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. In der heutigen Zeit sind das nicht Aussagen, die uns leicht fallen. so ganz offen zu sagen, Gott rächt mich, ist etwas, das wir uns fast nicht mehr getrauen zu sagen. Ein rächender Gott, nein, mit dem will ich nichts zu tun haben. Das ist etwas, das unangenehm ist. Über einen rächenden Gott sind wir doch schon längst hinaus. Vielleicht auch dieses falsche Bild, nein, mit dem Alten Testament, da wollen wir nichts mehr zu tun haben. Wir haben den Gott im Neuen Testament. Das sind so gängige Aussagen, die sich in uns wie festfressen können. Aber eigentlich sind das nicht Aussagen, sondern es sind Ausreden, sich nicht mit dem Charakter von Gott auseinanderzusetzen. Wenn ich ein persönliches Problem damit habe, dass Gott mich rächt, dann habe ich ein seelsorgerliches Problem in meinem Leben. Das ist etwas, das mir in meinem Leben eine große persönliche Not bescheren wird. Wenn ich so über Gott denke, hat das einen Einfluss, wie ich über meine Mitmenschen denke. Wenn ich das ablehne, wenn Gott kein rächender Gott ist, dann bedeutet das, dass Gott das Unrecht in dieser Welt nicht rächt und dass Gott das Böse nicht vergilt. Das bedeutet aber auch, dass Gott mein persönliches Unrecht, das, was mir angetan wird, nicht rächt. Automatisch muss ich mir selbst Gerechtigkeit verschaffen. Ich muss einstehen dafür, dass das Böse, das mir angetan wird, bestraft wird. Ich räche mich. Der Gerechtigkeit muss doch Genüge getan werden. Es liegt an mir, das Unrecht zu bekämpfen. Das ist automatisch etwas, das in uns entsteht, wenn wir Gott nicht als einen rechten Gott vor Augen haben. Es ist vielleicht nicht etwas, das wir bewusst so denken, ist aber etwas, das unbewusst in uns passiert. Der Druck und die Last, wenn ich nicht gewiss bin, dass Gott mein Unrecht rächt, wird unermesslich groß werden. Ich muss mir selbst Gerechtigkeit verschaffen. Ich kann gar nicht anders. Wie beruhigend ist es da zu wissen, wenn wir zum Beispiel im 2. Mose 34, Vers 7 lesen, dass keine Sünde ungestraft bleibt. Wir können darauf vertrauen, dass Gott das Unrecht, welches uns angetan wird, auch rächt. Es gibt keine Stelle in der Bibel, die belegen würde oder andeuten würde, dass irgendeine Sünde ungestraft bleiben könnte. Es gibt zwei Varianten. Jemand bezahlt selbst für seine Sünde. Am letzten Tag, schlussendlich, mit der vollen Gerechtigkeit Gottes, oder Jesus bezahlt für seine Sünde, indem dass Jesus die volle Gerechtigkeit Gottes getragen hat am Kreuz für diese Person, wie er das auch für mich getan habe. Eins ist aber ganz sicher, die Sünde wird bestraft. Und gewisse Dinge, ja, die werden auch hier schon bestraft. Da ist der Staat, der einen Verbrecher verfolgt. Manchmal denken wir vielleicht, er dürfte das noch mehr tun. Das sind aber auch Eltern, die ihrem Kind eine Strafe geben. Das Kind darf vielleicht plötzlich für den Rest der Woche nicht mehr an einem Bildschirm sitzen, darf kein Video mehr schauen oder muss zu Hause bleiben, weil es nicht so getan hat, wie es sollte. Der Staat bestraft aber längst nicht alles, was Sünde ist. Und Menschen und Eltern sehen längst nicht alles, was das Kind alles verbockt. Das Spezielle ist aber, das sind immer von Gott eingesetzte Autoritäten, die diese Strafe vornehmen. Der Staat ist von Gott eingesetzt, gleich wie Eltern von Gott eingesetzt sind. Meinem Nächsten gegenüber, dem ich einfach so in meinem Leben begegne, habe ich diese Autorität meistens nicht. Und jetzt könnten wir doch hier sagen, aber das ist jetzt wirklich ungerecht. Jetzt hat diese Person so böse gehandelt, und Jesus trägt seine Strafe, das geht doch nicht. Der muss doch selbst leiden dafür. Wenn wir das sagen, dann machen wir das hier. Ein Finger zeigt auf den anderen und drei Finger, die zeigen auf einem selbst. Wenn ich beim anderen auf Gerechtigkeit poche und dass er für seine Taten gerade stehen muss vor Gott, ja, wie sieht das dann mit mir aus? Kann ich denn bei meinem Gegenüber einen anderen Standard anlegen als bei mir selbst? Wenn ich eure Mitmenschen oder meine Mitmenschen fragen würde, wofür müsste ich wohl alles gerade stehen vor Gott? Wo haben andere von mir schon gedacht, mit dem kann ich einfach nicht klarkommen, egal was ich mache, es ist falsch. Und bei dir dasselbe. Wo hast du böse gehandelt einem anderen gegenüber? Hier auf Gerechtigkeit zu bauen, bedeutet schlussendlich, ich baue auf meine eigenen Werke. Ich baue darauf, dass ich eben nicht so bin wie der andere und das Richtige tue. Und das bedeutet, die Gnade abzulehnen, die Gott uns gibt. Wir können nicht bei uns auf Gnade bauen und beim Nächsten Gerechtigkeit fordern. Entweder oder. Entweder die Gnade ist bei uns gültig und wenn der Nächste zu Jesus kommt, ist die Gnade auch bei ihm gültig oder es ist es auch bei mir nicht. Wenn wir hier auf Jesus schauen, dann sehen wir, wie in Jesus die Bosheit von uns Menschen ganz klar zutage tritt. Er hat unschuldig gelitten. Er hat aus freien Stücken das Gericht, welches ich verdient hätte, getragen. Jesus' Sterben hat Gottes Zorn für mich getragen am Kreuz. Meine Sünde wurde gerecht, sodass ich frei sein kann. Dass ich in Gottes Gegenwart kommen kann und ihn anbeten kann. In Johannes 3, Vers 36 lesen wir, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Wenn wir also nicht darauf vertrauen, dass Gott die Sünde meines Nächsten rächt, wie können wir dann darauf vertrauen, dass Jesus meine Sünde am Kreuz bezahlt hat und ich nicht immer noch unter dem Zorn von Gott stehe? Vielleicht hat dies eigentlich ein bisschen mit der Tendenz zu tun von uns Menschen, dass wir das Böse, das unsere Mitmenschen tun, als sehr viel schlimmer anschauen als das Böse, das wir tun. Ich kenne das auf jeden Fall von mir. Mir kommt immer ein Grund in den Sinn, warum ich, wenn ich etwas falsch gemacht habe, das irgendwie rechtfertigen könnte. Ich selbst bin ja Arbeitnehmer. Und da gibt es immer wieder, so in einem KMU, Situationen, wo man merkt, das Problem kann ich nicht selbst bewältigen. Da muss eine andere Instanz hin. Dann gehe ich zu meinem Chef und sage, Chef, ich habe ein Problem, aber das ist ein Chefproblem, da musst du dich darum kümmern. Das ist cool, wenn man selbst nicht Chef ist. Habe ich ihm auch schon gesagt. Zum Glück bin ich nicht Chef, sondern du. Er grinst dann immer und nickt. Danke. Wenn ich das getan habe, dann weiß ich, jetzt ist jemand anderes in der Verantwortung. Jetzt ist mein Chef in der Verantwortung, ich muss nicht mehr. Es ist sein Problem, nicht mehr meines. Und das ist eigentlich das, was wir mit Gott machen können. In der Bibel sind wir zum Beispiel David in Psalm 58, Vers 7. Da schreibt er, zerschmettere, o Gott, ihre Zähne in ihrem Maul, brich aus das Gebiss der Junglöwen. Herr, sie sollen zergehen wie Wasser, die verrinnen. Lege ihr seine Pfeile an, so seien sie wie abgeknickt. Wer von euch hat schon mal so über seine Nächsten gebetet? Hand hoch. Es ist ein Gebet von David. Es ist nichts Unbiblisches. Was David hier tut, er schüttet sein ganzes Herz bei Gott aus. Er geht an den Ort, wo es richtig ist, wo er weiß und es wird vergolden werden. Ich gebe die Verantwortung an Gott ab. Ich muss nicht mehr selbst, sondern Gott tut es. Was für eine Erleichterung für uns, nicht mehr selbst für Gerechtigkeit sorgen zu müssen, sondern zu wissen, da ist einer, der sorgt für wahre Gerechtigkeit, viel besser, als ich es je tun könnte. Und er endet dann in Vers 12, und der Mensch soll sagen, es gibt doch Lohn für den Gerechten, es gibt doch einen Gott, der auf Erden richtet. Er ist alles losgeworden und er fängt Gott an zu preisen, Gott an zu loben. Und ich denke, da dürfen wir uns ein Vorbild nehmen an David, dass wir auch zu Gott kommen. Wir müssen nicht unser Herz beschönigen vor Gott. Gott weiß, was in uns drin vorgeht. Wir dürfen es ihm aber alles abgeben. Und wenn wir das tun und darauf vertrauen, dass Gott eben einmal für Gerechtigkeit sorgen wird, vielleicht nicht so, wie ich es will, aber ganz sicher so, wie es richtig ist, dann werden wir frei, unseren Nächsten in Liebe zu begegnen. Und hier kommen wir zu Vers 20 und 21. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Ganz einfach. Tu das Gute, tu nicht das Böse. Wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wir haben keine Hungersnot, wir haben keine Dürre. Wenn dein Feind die Wohnung wechseln muss und niemand zum Zügeln helfen hat, geh ihm helfen. Wenn du merkst, sein Auto ist ausgestiegen, leih ihm dein Auto. Tue das Gute, nicht das Böse. Ist eigentlich das, was Jesus dann auch getan hat. Und wir sehen hier auch den Grund. Damit wirst du feurige Kohlen sammeln auf seinem Haupt. In der Bibel hat Feuer eigentlich immer zwei Funktionen. Feuer reinigt und Feuer zerstört. Wenn wir zum Beispiel in Jesaja 6 lesen, die Berufung von Jesaja, dann sagt Jesaja, wehe mir, ein Mann unreiner Lippen bin ich. Und der Engel kommt mit einer glühenden Kohle und berührt seine Lippen. Jesaja hat seine Sünde erkannt. Jesaja wurde gereinigt, wie durch Feuer mit einer glühenden Kohle. Und das soll auch unser Ziel sein. Wenn wir glühende Kohlen sammeln auf dem Haupt von jemandem, wenn wir ihm in Liebe begegnen, dann kann das dazu führen, dass diese Person plötzlich merkt, wie böse sie eigentlich ist. Wie schlimm es um sie bestellt ist. Sie tut Böses und die Reaktion ist Liebe. Und sie kommt zur Umkehr und hoffentlich zur Umkehr zu Jesus. Es kann aber auch der zweite Punkt eintreffen, Feuer zerstört. Wenn wir an Sodom und Gomorra denken, dann sehen wir zwei Städte, die nicht umkehren wollten. Da kam auch Feuer, Feuer vom Himmel her. Und dieses Feuer hat auch gereinigt, aber nicht in einem korrigierenden Sinn, sondern es hat Sodom und Gomorra zerstört und es hat die Welt von Sodom und Gomorra gereinigt. Durch eine Zerstörung, und auch das kann passieren. Wenn wir unseren Mitmenschen in Liebe begegnen, dass sie ihr Gewissen verhärten und sie als Person bitterer und verhärteter werden, weil sie nicht wollen, dass ihre Sünde ans Tageslicht kommt oder nicht wollen, zu ihren Fehlern zu stehen. Beides kann passieren. Wenn wir das sehen, dann sehen wir eigentlich das Evangelium. Weil das sind die beiden Reaktionen, die es auf das Evangelium gibt. Ich kehre um, weil ich von meiner Sünde überführt werde, oder ich verhärte mich, weil ich mich nicht als Sünder anschauen will. Das ist das Ziel davon, dass wir eben das Böse überwinden mit dem Guten. Wenn wir das alles jetzt wie zusammenfassen, dann sehen wir das Evangelium. Wir sind diejenigen, die am meisten gegenüber Gott in der Schuld stehen. Unsere Sünde am Gott gegenüber wiegt am schwersten und kann nicht bezahlt werden. Und trotzdem hat sich Gott in Liebe uns zugewandt. Und so wollen auch wir, wenn uns gegenüber gesündigt wird, wir in Liebe auf den Nächsten reagieren. Gott hat alles daran gesetzt, dass Versöhnung geschaffen wird. Er hat seinen Sohn geschickt hier auf unsere Welt. Jesus hat die Herrlichkeit im Himmel verlassen, wurde verraten, verhöhnt und ist gestorben für uns. Darum wollen auch wir, wie Jesus uns auffordert, unser Kreuz auf uns nehmen. Nicht mehr um unser Ansehen besorgt sein, sondern wie Jesus um die Ewigkeit unseres Nächsten gegenüber besorgt sein. Jesus starb für uns, als wir noch seine Feinde waren. Jesus hat die größte Liebe an uns gezeigt, als wir seine Feinde waren. Wir waren eine boshafte, rebellische Kreatur. Wir haben gegen Gott rebelliert und Jesus ist gestorben für uns. Und so wollen auch wir den Menschen, die uns Böses zufügen, diese Hoffnung vermitteln. Wir wollen sie lieben, ihnen Gutes tun. Bei Jesus finden wir wahre Vergebung. Darum wollen auch wir vergeben. Wir wollen nicht die Sünde dem Nächsten nachtragen. Wir wollen sie Gott abgeben. Wir wollen, dass Gott schaut, sodass wir in Liebe begegnen können. Weil wir wissen, Gott schaut schon zum Recht. Wir müssen es nicht. Wenn wir das nicht tun, unserem Nächsten gegenüber, verwerfen wir das Evangelium. Wenn nicht, vielleicht mit unseren Worten, wir können vielleicht das Evangelium immer noch richtig sagen, dann aber doch mit unseren Taten. Jeder, der dann sagt, du bist ein Heuchler, hat recht. Und unsere Taten brandmarken uns zu einem gewissen Teil auch als ein Irrlehrer. Der wahre Weg zwischenmenschlicher Versöhnung schlussendlich liegt im Evangelium, indem wir erkennen, unsere Sünde ist unglaublich groß. Und die Gnade, die mir erwiesen worden ist, ist unglaublich groß. Und darum will ich auch meinem Nächsten so begegnen. Ich möchte beten. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass wir, wenn wir zu dir kommen, keine Ablehnung erfahren. Wenn wir zu dir kommen, dann finden wir Güte und Liebe. Wir finden Annahme für alles, was wir uns wünschen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für uns gestorben bist und dir nicht zu schade warst und nicht am Himmel festgehalten hast, sondern in diese Welt gekommen bist und für uns, für mich gestorben bist. Und hilf uns, als deine Kinder so zu handeln wie du, dass wir das Evangelium leben können. Gerade dann, wenn uns Böses getan wird. Dass wir unser Licht leuchten können, lassen können und wirklich Salz dieser Erde sind. Amen.